Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen, und ich möchte gleich mit meinem Bibeltext ansteigen bei meiner Predigt, und zwar aus Johannes 16, die Verse 16 bis 19. Da heißt: Ich werde noch kurze Zeit bei euch sein. Bald nach meinem Weggehen aber werdet ihr mich wiedersehen. Was meint er bloß damit? Fragen sich die Jünger. Was heißt, ich werde nur noch kurze Zeit bei euch sein, aber bald darauf werdet ihr mich wiedersehen? Und was bedeutet es, wenn er sagt, ich gehe zum Vater? Und was meint er mit nur noch kurze Zeit? Wir verstehen das nicht. Jesus merkte, dass sie ihn fragen wollten, und sagte: Macht ihr euch darüber Gedanken, dass ich angekündigt habe, ich werde nur noch kurze Zeit bei euch sein, aber bald darauf werdet ihr mich wiedersehen? Ich werde nur noch kurze Zeit bei euch sein, bald nach meinem Weggehen, aber werdet ihr mich wiedersehen. Das versteht doch, wer will. Die Jünger damals haben es jedenfalls nicht verstanden. Und gesetzt den Fall, dass wir von den Ereignissen um jenes Passafest vor knapp 2000 Jahren nichts wüssten, dass wir nicht wüssten, dass dieser Jesus, den sie damals verhafteten, ihm den Prozess machten und ihn hinrichteten, gesetzt den Fall, wir wüssten von all dem, von all diesen unglaublichen Ereignissen danach, dass er nach 3 Tagen plötzlich doch wieder zu sehen war, weil er von den Toten auferstanden ist. Wenn wir von all dem nichts wüssten, dann ist es doch leicht zu verstehen, dass sie damals nichts verstanden haben. Und ich denke, uns geht es doch oft auch nicht anders als den Jüngern damals. Die Worte von Jesus wirken manchmal nicht erklärend, sondern lassen eher Fragen aufkommen. Was bedeutet das eigentlich, was er gesagt hat? Und es gibt ja auch noch viel mehr solcher Orakelsprüche von Jesus. Hier ein paar Beispiele. Es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde. Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er also alt ist? Fragt der gebildete Rabbiner völlig zu Recht zurück. Wer sich an mich hält, der wird den Tod nicht sehen in Ewigkeit. Oder wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Oder wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es erhalten. Der unverstandene Jesus, ja, das liegt doch nicht, jedenfalls nicht nur an den Jüngern damals. So dumm waren die auch wieder nicht, denn bei allem Respekt und bei aller Liebe, wie um alles in der Welt ist das denn zu verstehen bei solchen Aussagen? Das hätte Jesus doch auch bitteschön etwas eindeutiger und erklärender sagen können, oder etwa nicht? Nehmen wir zum Beispiel die Geschichte in Matthäus 16, Verse 5 bis 12. Als sie an das andere Seeufer gekommen waren, stellten seine Jünger fest, dass sie vergessen hatten, Brot mitzunehmen. Da warnte sie Jesus: Hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer. Die Jünger überlegten, was er wohl damit meinte. Das sagte er bestimmt, weil wir das Brot vergessen haben. Jesus merkte, worüber sie sprachen, und fragte: Weshalb macht ihr euch gleich Sorgen, wenn einmal nichts zu essen da ist? Traut ihr mir so wenig zu? Werdet ihr denn nie zur Einsicht kommen? Habt ihr vergessen, dass ich 5000 Menschen mit 5 Broten gesättigt habe? Und wie viele Körbe habt ihr mit den Resten gefüllt? Oder denkt an die 7 Brote, die ich an die 4000 Menschen verteilt habe. Und wie viel ist damals übrig geblieben? Wie kommt ihr auf den Gedanken, dass ich vom Essen rede, wenn ich euch sage, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer? Erst jetzt begriffen sie, dass Jesus mit dem Sauerteig die falschen Lehren der Pharisäer und Sadduzäer gemeint hatte. Denkt jetzt nicht gleich, ja, die Jünger, diese Deppen, hätten doch gleich merken müssen, dass da Jesus im übertragenen Sinn redet und nicht vom gegenständlichen Brot. Aber die Überlegungen der Jünger waren eigentlich gar nicht falsch. Die Pharisäer waren eine religiöse Laienbewegung aus der gehobenen Mittelschicht, also vor allem aus Handwerksbetrieben und kleine Händler. Zu den Sadduzäern gehörten dagegen hauptsächlich die Vornehmen und Reichen. Meist waren es Priesterfamilien, die aus alten Adelsgeschlechtern stammten. Aus den Reihen der Sadduzäer stammte auch der jeweils amtierende hohe Priester. Während also die Sadduzäer eher eine Art religiöser Adel darstellten, die sich um Zeremonien, um den Tempel und um die Politik kümmerten, waren die Pharisäer als Bewegung aus der gesellschaftlichen Mittelschicht darauf aus, es Gott recht zu machen. Dabei waren ihre Motive eigentlich gar nicht schlecht. Sie wollten Gott gehorchen und die heiligen Schriften ernst nehmen. Und da viele Pharisäer also Handwerker waren, und dazu gehörten ja auch die Bäcker, war es also nicht verwunderlich, dass die Jünger bei Sauerteig an Brot dachten. Und sie hatten in dem Moment ja auch keines als Verpflegung mit dabei gehabt. Also einen Hinweis von Jesus nach dem Art, kauft nicht beim Bäcker Baruch, der hat kein gescheites Brot. Eigentlich doch gar nicht falsch gedacht von den Jüngern. Jesus hätte es doch auch ganz klar sagen können, wie in Lukas 12, Vers 1, wo es heißt, Hunderte, ja Tausende strömten zusammen und das Gedränge wurde bedrohlich. Doch Jesus sprach zunächst nur zu seinen Jüngern, hütet euch vor den Pharisäern und ihrer Scheinheiligkeit, denn sie ist wie ein Sauerteig, der das ganze Brot durchsäuert. Und wenn die Jünger dann mal genau das machen, was Jesus sagt, ja, dann ist es auch wieder nicht recht. Lesen wir dazu zum Beispiel Lukas 22, Verse 35 bis 38. Jesus fragte seine Jünger, als ich euch damals ohne Geld, Tasche und Sandalen aussandte, habt ihr da Not leiden müssen? Nein, niemals, beteuerten sie. Jetzt aber nehmt euer Geld und Gepäck, forderte er sie auf. Wer kein Schwert besitzt, soll all seinen Mantel verkaufen und sich eins beschaffen. Denn jetzt ist die Zeit da, in der sich auch dieses Wort an mir erfüllen muss. Man wird ihn wie einen Verbrecher behandeln. Alles, was in der Heiligen Schrift von mir geschrieben steht, geht nun in Erfüllung. Herr, riefen die Jünger, wir haben hier zwei Schwerter. Doch Jesus unterbrach sie. Genug damit. Und noch Lukas 22, 47 bis 52. Noch während Jesus sprach, kam eine große Gruppe Männer auf sie zu. Sie wurden von Judas, einem der 12 Jünger, angeführt. Judas ging zu Jesus, um ihn mit einem Kuss zu begrüßen. Aber Jesus fragte ihn, Judas, willst du den Menschensohn mit einem Kuss verraten? Jetzt hatten auch die anderen Jünger begriffen, was vor sich ging. Aufgeregt riefen sie, Herr, sollen wir dich mit dem Schwert verteidigen? Einer von ihnen zog gleich das Schwert, schlug auf einen der Diener der hohen Priesters ein und hieb ihm das rechte Ohr ab. Aber Jesus befahl, hört auf damit. Er berührte das Ohr des Mannes und heilte ihn. Dann fragte Jesus die hohen Priester, die Offiziere der Tempelwache und die führenden Männer des Volkes, die alle mitgekommen waren, bin ich denn ein Verbrecher, dass ihr euch mit Schwertern und Knüppeln bewaffnet habt, um mich zu verhaften? Ja, da soll sich doch noch einer auskennen. Einmal mit Schwert, einmal ohne Schwert, einmal ist richtig, einmal ist falsch. In den Evangelien begegnet uns nicht nur der Gutmensch Jesus, der Kindersegner und der Frauenversteher, sondern auch ein recht eigenwilliger und missverständlicher Jesus. Er redet in zugespitzten Sätzen, die es den Hörern seiner Zeit und uns auch heute nicht leicht machen, ihnen zu folgen. Jesus will kein Wohlfühlchristentum. Er will, dass Menschen sich hinterfragen und ändern. Und deswegen provoziert er oft. Im Lukas-Evangelium zum Beispiel fordert Jesus dazu auf, sich Freunde mit dem ungerechten Mammon zu machen. Das heißt, mit unrechtmäßig erworbenem Geld anderen zu helfen. Jesus erzählt das Gleichnis vom unehrlichen Verwalter, der von seinem Herrn entlassen wird, weil er dessen Geld verschleuderte. In seinen Gleichnissen will Jesus auf das Jetzt des Reiches Gottes hinweisen. Sie sind eine Mahnung zur Ernsthaftigkeit, zum wachsamen Leben im Hier und im Jetzt. Denn das Reich Gottes beginnt mitten unter den Menschen, in ihrem Leben und in ihrem Handeln. Und der ungerechte Mammon soll wenigstens einem guten Zweck dienen. Der ethische Konflikt aber bleibt. Darf man mit unehrlich erworbenem Geld etwas Gutes tun? Offensichtlich wurde das Gleichnis schon in frühchristlicher Zeit als schwierig empfunden, denn im Lukas-Evangelium findet sich noch eine weitere Deutung in dem Zusatz von Vers 13. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Jesus ist nicht immer gleich zu verstehen. Die Gleichnisse müssen auch immer in unsere Zeit übersetzt werden. Und manchmal, ja, da ist Jesus auch einfach nur zum Ärgern. In Matthäus 15, 21 bis 28 wird zum Beispiel von einer Begegnung mit einer Frau aus Kanaan erzählt. Sie fleht ihn an, ihrer kranken Tochter zu helfen. Er weist sie zurück. Es ist nicht recht, dass man den Kindern ihr Brot nehme und werfe es vor die Hunde. Eine bittende Mutter mit einem Hund zu vergleichen, ja, das ist schon ganz schön verletzend. Nur weil die Frau keine Israelitin ist, verwehrt er ihrer Tochter die Heilung. Gut, dass die Frau hier an dieser Stelle nicht nachgibt. Im besten Stile eines Streitgespräches argumentiert sie, ja Herr, aber doch fressen die Hunde von den Brosamen, die vom Tisch ihrer Herren fallen. Jesus ist jetzt bewegt von der Ernsthaftigkeit und vom Glauben dieser Frau. Eine Deutung der brüsken Antwort Jesu könnte auch sein Zug zur Zuspitzung sein. Durch seinen spitzfindigen Hinweis, dass er eigentlich gar nicht zuständig ist, ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel, fordert er sie heraus und zeigt, dass so eine eigenstirnige Rechtgläubigkeit doch nirgendwo hinführt. Und so umso deutlich kann schließlich am Ende dieses Streitgesprächs die alle Menschen dann umfassende Autorität der Liebe hervortreten. Frau, dein Glaube ist groß, dir geschehe, wie du willst. Aber zuerst einmal ist doch diese Geschichte irgendwie zum Ärgern. Jesus spitzt zu. Er sucht, so scheint es, oftmals doch einfach nur die Konfrontation. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen auf die Erde. Ich bin gekommen, das Schwert zu bringen, sagt dann Matthäus 10, 34. Ja, spricht denn hier derselbe Jesus, der verlangt, einem auch die andere Backe hinzuhalten, der nicht nur Nächstenliebe, sondern sogar die Feindesliebe predigt? Das Schwert ist hier nicht Symbol von aggressivem missionarischen Christentum, wie es oftmals auch verstanden wurde, sondern vielmehr geht es dem Evangelisten Matthäus ja um die Nachfolge an sich. Was bedeutet es, Jesus nachzufolgen? Wie sieht so ein Leben als Jünger denn aus? Denn Matthäus hat gegen Ende des ersten Jahrhunderts die Erfahrung gemacht, dass ein Bekenntnis zu Christus die Menschen im Römischen Reich tatsächlich das Leben kosten konnte. Sagte er jemand offen, dass er dem neuen Glauben anhing, dann konnte es Freundschaften, Ehen, Familien zerstören. Diese Konflikte haben Beziehungen stark belastet, ganz so, als hätte ein Schwert die Menschen entzweit. Das Schwert, das Jesus hier meint, ist ein Zeichen für die Gewissenskonflikte, ein Zeichen für Trennungsschmerzen, die Christen in der Verfolgung in ihrem nächsten Umfeld auf sich nehmen müssen. Weil Christsein bedeutet nicht, auf dem weichen Familiensofa hocken zu bleiben, Jesus nachfolgen und bieder leben können, das passt nicht zusammen. Jesus nachfolgen und nicht leiden wollen, das geht nicht. Jesus ruft zu den Jüngern, Salz der Erde zu sein. Und ja, wie soll er das selber Süßholz raspeln? Manchmal ist es schon ernst, was Jesus sagt. Nun, was können wir daraus lernen, beziehungsweise worauf will ich denn in meiner Predigt heute überhaupt raus? Wir müssen verstehen, dass wir Jesus manchmal einfach nicht leicht und richtig verstehen können. Ja, und manchmal verstehen wir ihn auch gar nicht. Im Markus-Evangelium gibt es hierzu eine recht eindrückliche Geschichte. Sie schließt sich an den Bericht von der Speisung der 5000 an. Eigentlich waren es ja viel mehr Menschen, denn es waren allein 5000 Männer. Die Frauen und die Kinder wurden da gar nicht mitgezählt. Die Jünger waren verzweifelt gewesen. So viel Volk und es gab kein Essen für sie. Jesus hatte ihnen Brot und Fische gegeben. Und dann haben sie ausgeteilt, immer weiter ausgeteilt. Sie steckten die Hände in die Körbe und zogen immer wieder Brote und Frische heraus. Was für ein Wunder. Alle wurden satt und es blieb sogar noch viel mehr übrig, als zuerst zum Austeilen da gewesen war. Die Jünger waren also mit dem angesammelten Essensresten zu Jesus gekommen. Oh Mann, was war das für ein Tag gewesen. Aber da fing Jesus schon wieder an, zu den Leuten zu predigen. Also es war kein Feierabend in Sicht. Und hier setzt dann die folgende Geschichte ein. Ich lese aus Markus 6, die Verse 45 bis 52. Nun drängte Jesus seine Jünger, unverzüglich ins Boot zu steigen und ans andere Ufer nach Bethsaida vorauszufahren. Er wollte inzwischen die Leute entlassen, damit sie nach Hause gehen konnten. Als er sich von der Menge verabschiedet hatte, ging er auf einen Berg, um zu beten. Spät am Abend, als Jesus immer noch allein an Land war, befand sich das Boot mitten auf dem See. Er sah, wie sich die Jünger beim Rudern abmühten, weil sie starken Gegenwind hatten. Gegen Ende der Nacht kam er zu ihnen. Er ging auf dem See und es schien, als wollte er an ihnen vorübergehen. Als die Jünger ihn auf dem Wasser gehen sahen, meinten sie, es sei ein Gespenst und schrien auf. So sehr waren sie alle bei seinem Anblick vor Furcht gepackt. Aber Jesus sprach sie sofort an. Erschreckt nicht, rief er. Ich bin's. Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Er stieg zu ihnen ins Boot und der Sturm legte sich. Da waren sie erst recht fassungslos, denn selbst nach dem Erlebnis mit den Broten hatten sie noch nichts begriffen. Ihre Herzen waren verschlossen. An der Geschichte, da gibt es so viel, was wir nicht verstehen. Jesus will hier offenbar seine Jünger loswerden. Damit geht es ja los. Offensichtlich wollen sie bei ihm bleiben, aber er befahl ihnen, dass sie ins Boot steigen und schon mal über den See Genezareth hinüber nach Bethsaida fahren sollten. In der Zwischenzeit wollte er das Volk wegschicken. Aber als Jesus dann mitten in der Nacht die Vision hat, dass seine Jünger in Not sind, was macht er da? Warum wartet er weiter ab bis zum Morgengrauen? Warum sorgt er nicht gleich dafür, dass der Wind aufhört? Warum kommt er auf dem Wasser auf das Boot zu? Und warum will er dann an dem Boot vorbeilaufen? Warum enthüllt er seine Identität erst, als die Jünger vor Angst kreischen? Und vor allem, warum das Ganze überhaupt? Denn wer hat etwas aus dem Ganzen gelernt? Die richtige Antwort, die wir getrost auf die meisten dieser Fragen geben können, lautet: Wir wissen es nicht. Warum Jesus hier so handelt, es ist nicht klar. Und wir sollten uns hüten, herzugehen und zu erklären, warum Jesus wohl so oder so gehandelt hat. Es gibt so Leute, die denken, sie kennen Jesus so gut, dass sie alles erklären können. Stellt euch mal vor, im Boot bei den Jüngern hätte so ein Kenner als Seelsorger gesessen. Und er hätte dann zu den Jüngern gesagt: Liebe Jünger, ihr denkt jetzt, euer Boot geht unter, aber habt keine Angst. Jesus ist immer bei euch. Nein, hätte vielleicht Jakobus über die Sturmböe hinweg geschrien. Jesus ist nicht hier. Er hat uns selber weggeschickt. Und Petrus hätte hinterhergerufen, mich hat er sogar geschubst. Ich wollte überhaupt nicht in dieses blöde Boot einsteigen. Nun, hätte der Seelsorger gemeint und dabei liebevoll gelächelt, ihr glaubt das, weil ihr euch nicht eingestehen wollt, dass ihr wieder einmal euren Kopf durchsetzen wolltet. Jesus ist treu. Ihr seid nicht treu. Deshalb seid ihr natürlich selber schuld an diesem Desaster hier. Aber macht euch nichts draus. Selbst das weiß Jesus nämlich. Er weiß immer alles. Aber nun macht euch bitte klar, dass er bei euch ist, dann geht es euch gleich viel besser. Nun, vielleicht ist so eine Seelsorge der Grund, weshalb manche Menschen erst recht richtig tief in eine Glaubenskrise reingeraten. Ganz wichtig ist, dass wir das Handeln Jesu nicht schönreden müssen, weil wir meinen, dass es sonst nicht so gut rauskommt. Jesus und ich, immer ein Dreamteam. Ihr wisst, so ein Zweierteam, bei dem sich jeder auf den anderen blind verlassen kann. Ein Paar wie Blitz und Donner. Wir gehören zusammen, zusammen sind wir stark. Wir verstehen uns blind. So soll sie doch aussehen, unsere Beziehung zu Jesus, oder etwa nicht? Aber manchmal ist Jesus weit weg von uns und wir sind allein im Sturm, mitten auf dem See. Oder er drückt sich einfach nicht so klar aus, dass ich ihn verstehe. Oder er verhält sich einfach nicht so, wie Jesus erwartet. In vielen Fällen ist das gar nicht weiter tragisch, aber wie verhält sich es dann bei Schicksalsschlägen wie Unfall, schwerer Krankheit oder dem Tod eines lieben Angehörigen? In solchen Situationen können dann schon ernste Fragen und auch tiefe Zweifel aufkommen. Warum traf ausgerechnet mich dieses Unglück? Warum hört denn Gott meine Gebete nicht? Warum trifft keine Besserung oder Heilung ein? Ist ihm mein Ergehen gleichgültig? Wir wollen gemeinsam noch eine letzte weitere Geschichte betrachten, wo bereits damals die Jünger Jesus überhaupt nicht verstanden haben. Die Geschichte von der Auferweckung des Lazarus im Johannesevangelium Kapitel 11, Verse 1 bis 44. Verse 1 bis 4. Ich möchte hier die Geschichte so nacheinander mit euch durchgehen und da immer auf den Aspekt gehen, ja, warum wir manchmal dann Jesus nicht verstehen, genau wie die damals. Der erste Aspekt wäre, manchmal verstehen wir Jesu Absichten nicht. Lazarus, ein Mann aus Bethanien, dem Ort, in dem Maria mit ihrer Schwester Martha wohnte, war erkrankt. Maria war jene Frau, die dem Herrn mit Salböl gesalbt und ihm mit ihrem Haar die Füße getrocknet hat. Und Lazarus, der krank geworden war, war ihr Bruder. Die beiden Schwestern ließen Jesus ausrichten, Herr, der, den du lieb hast, ist krank. Als Jesus das hörte, sagte er, am Ende dieser Krankheit steht nicht der Tod, sondern die Herrlichkeit Gottes. Der Sohn Gottes soll durch sie in seiner Herrlichkeit offenbart werden. Lazarus, den Jesus lieb hatte, war also krank. Hier könnte bereits das erste Missverständnis auftreten. Jesu Liebe zu Lazarus hatte die Krankheit weder verhindert, noch sogleich nach ihrem Ausbruch hat er ihn geheilt. Es wird weder von mangelhaftem Glauben bei Lazarus, noch davon, dass Jesus ihn durch diese Krankheit etwas lehren wollte, gesprochen. Andere sollten Glauben lernen. Jesu Liebe ist anders als unsere Vorstellung von ihr. Es ist keine Liebe, die uns schwere Zeiten, Krankheit, Arbeitslosigkeit, Unverständnis, Unfall oder Tod erspart. Aber er hat versprochen, uns in solchen Zeiten an die Hand zu nehmen und uns durchs manchmal sehr lange und sehr dunkle Tal im Angesicht unserer Feinde zum Ziel zu führen. Die Aussage Jesu in Vers 4 war doppeldeutig. Jesus meinte, die Krankheit führe nicht zum Tod bleiben. Die Zuhörer meinten, sie führe nicht zum Sterben. Seine Absicht war es, die Herrlichkeit Gottes in dieser Notlage zum Strahlen zu bringen. Und wir denken oft nur an uns. Wir missverstehen Jesus, wenn wir bei der Beurteilung seiner Absichten unsere Wünsche und nicht seine Ziele gelten lassen. Zweitens, manchmal verstehen wir Jesu Verhalten nicht. Vers 5 und 6. Jesus hatte Martha und ihre Schwester und auch Lazarus sehr lieb. Als er nun wusste, dass Lazarus krank war, blieb er noch 2 Tage an dem Ort, wo er die Nachricht erhalten hatte. Obwohl nochmals ausdrücklich Jesu Liebe zu den Geschwistern betont wird, geht er nicht sofort nach Bethanien, sondern bleibt erstmal da, wo er ist. Ja, will er den Lazarus denn nicht helfen? Mögen sich sowohl die Jünger als auch die Geschwister in Bethanien gefragt haben. Hat er vielleicht Wichtigeres zu tun? Ging es Martha vielleicht durch den Kopf. Aber gibt es denn Wichtigeres, als einem Freund in der Not zu helfen? Warum kommt er denn nicht endlich her? Und die Jünger, die ja sahen, dass Jesus nichts Wichtiges zu tun hatte, machten sich wahrscheinlich auch so ihre Gedanken. dass er den Lazarus so hängen lässt, ja, das hätte ich nicht von ihm gedacht. Wenn er denn wenigstens für ihn beten würde, wird er uns, wenn wir einmal seine Hilfe brauchen, auch so im Stich lassen? Wie oft haben wir so unsere Probleme mit der ausbleibenden Hilfe Jesu und verstehen sein Abwarten nicht. Wir halten es für ein Zögern oder gar für Unwilligkeit. Wir missverstehen Jesus, wenn wir sein Abwarten als Gleichgültigkeit oder als Mangel an Hilfsbereitschaft deuten, auch wenn wir sein Verhalten nicht verstehen können. Drittens, manchmal verstehen wir Jesu Motive nicht. Verse 7 bis 16. Dann sagte er zu seinen Jüngern, wir wollen wieder nach Judäa gehen. Rabbi, wandten sie ein, vor kurzem haben die Juden dort noch versucht, dich zu steinigen und jetzt willst du wieder dahin zurückkehren? Jesus erwiderte, es ist doch 12 Stunden am Tag hell, oder nicht? Wenn jemand seinen Weg geht, während es Tag ist, stößt er nirgends an, weil er das Licht dieser Welt sieht. Wenn jemand aber in der Nacht unterwegs ist, stößt er sich, weil das Licht nicht in ihm ist. Nachdem Jesus den Einwand seiner Jünger auf diese Weise beantwortet hatte, sagte er, unser Freund Lazarus ist eingeschlafen, aber ich gehe jetzt zu ihm, um ihn aufzuwecken. Herr, wenn er schläft, wird er wieder gesund, sagten die Jünger. Die dachten, er rede vom gewöhnlichen Schlaf. In Wirklichkeit sprach er davon, dass Lazarus gestorben war. Da erklärte ihn offen, Lazarus ist gestorben. Aber euretwegen bin ich froh, dass ich nicht dort war, weil ihr auf diese Weise an mich glauben werdet. Doch jetzt wollen wir zu ihm gehen. Ja, lasst uns mitgehen, um mit ihm zu sterben, sagte Thomas, auch Didymus genannt, zu den anderen Jüngern. Bei den Leuten in Bethanien wie bei den Jüngern mag der Gedanke aufgekommen sein, Jesus hat Angst, wieder in den Süden zu gehen, denn vor wenigen Tagen wäre er dort ja fast gesteinigt worden. Manche Jünger waren vielleicht sogar erleichtert, dass Jesus so vernünftig war, sich nicht in solch eine Gefahr zu begeben. Sie waren ja doch auch mit betroffen. Ein anderer mag gedacht haben, das Risiko ist ihm zu groß. Er denkt eben auch zuerst an sich. Wer kann es ihm verdenken? Er ist ja, schließlich hat er noch viel vor. Aber auch hier wird Jesus von ganz anderen Motiven geleitet. Weder die Krankheit des Lazarus noch die Not der Schwestern, weder seine noch der Jünger Sicherheit veranlasste oder verhinderte sein Handeln. Ihn trieb einzig das Verlangen, die Ehre Gottes zu mehren, die Macht des Vaters zu erweisen, die Jünger glauben zu lehren. Das waren seine Motive. Jesus ertrug und er erträgt es, missverstanden zu werden, behielt und behält aber sein Ziel mit uns unbeirrt im Auge. Wir missverstehen Jesus, wenn wir meinen, irgendein Eigeninteresse oder unsere Not würden ihn zum Handeln veranlassen. Manchmal verstehen wir Jesu Worte nicht. Verse 17 bis 27. Als Jesus nach Bethanien kam, erfuhr er, dass Lazarus schon vor 4 Tagen begraben worden war. Bethanien war nur etwa 3 Kilometer von Jerusalem entfernt und viele Juden aus der Stadt waren zu Martha und Maria gekommen, um sie in ihrem Leid zu trösten. Als Martha hörte, dass Jesus auf dem Weg zu ihnen war, ging sie ihm entgegen. Maria aber blieb zu Hause. Herr, sagte Martha zu Jesus, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, was immer du von Gott erbittest, wird er dir geben. Dein Bruder wird auferstehen, gab Jesus ihr zur Antwort. Ich weiß, dass er auferstehen wird, erwiderte Martha. Das wird an jedem letzten Tag geschehen bei der Auferstehung der Toten. Da sagte Jesus zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? Ja, Herr, antwortete Martha, ich glaube, dass du der Messias bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Stellen wir uns vor, der Bote hat den Schwestern das Wort Jesu aus Vers 4 mitgeteilt. Wie werden sie sich über diese Verheißung gefreut haben? Und dann der Schock, als Lazarus trotzdem starb. Gewiss dachten sie, Jesus hat sein Wort gebrochen. Hatte er sich geirrt? Hatte er den Mund zu voll genommen? Damals wie heute müssen lernen, dass Jesu Wort tiefer geht, weiterreicht und viel umfassender ist als unsere Theologien, unsere Vorstellungen, unsere Erkenntnisse und Erfahrungen. Martha hatte Glauben für gestern, wenn du hier gewesen wärst. Und sie hatte Glauben für morgen. Er wird auferstehen am jüngsten Tag. Aber für den jetzigen Augenblick, für hier und jetzt, fehlte er ihr. Wir missverstehen Jesus, wenn wir dogmatischen Richtigkeiten schwelgen und darüber den lebendigen, gegenwärtig wirksamen Herrn vergessen. Fünftens, manchmal verstehen wir Jesu Zeitplan nicht. Verse 28 bis 32. Danach gingen sie weg, um ihre Schwester Maria zu holen. Der Meister ist da und lässt dich rufen, sagte sie leise zu ihr. Aber als Maria das hörte, stand sie schnell auf, um zu Jesus zu gehen. Jesus war noch nicht ins Dorf hineingegangen, sondern war immer noch dort, wo Martha ihn getroffen hatte. Die Juden, die bei Maria im Haus waren, um sie zu trösten, sahen, wie sie plötzlich aufsprang und hinauseilte. Sie dachten, sie wollte zum Grab gehen, um dort zu weinen, und folgten ihr. So wie Maria an den Dorfeingang kam und Jesus erblickte, warf sie sich ihm zu Füßen und rief, Herr, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Hier hören wir einige der wenigen Worte aus dem Mund der Maria. Sie hörte sonst lieber zu, schwieg und ließ Jesus reden. Aber das hier musste jetzt schon gesagt werden. Herr, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Das war den Schwestern klar. Wenn, ja, wenn nur. Sie hatten keine Schwierigkeiten zu glauben, dass Jesus ihren kranken Bruder heilen konnte. Aber jetzt war es zu spät. Die Situation, in der sie jetzt standen, war ihnen neu und schon fiel es ihnen schwer, Jesus auch darin zu vertrauen. Jesus aber kam und kommt, es steht darauf an, es auch zur richtigen Zeit zu tun, was er tut. Also, Jesus will nicht nur das Richtige tun, sondern er will das Richtige tun zur richtigen Zeit. Und da liegt unser Problem, dass unsere Vorstellung von Gottes Zeitplan und Jesu Vorstellung von Gottes Zeitplan nicht so ganz deckungsgleich sind. Weil unsere Zeitpläne aber meistens eben nicht, wie gesagt, mit diesem göttlichen Zeitplan übereinstimmen, geraten wir in Fragen, Zweifel und große Not. Wir missverstehen Jesus, wenn wir meinen, für ihn gäbe es ein zu spät. Und nicht mehr mit einer noch größeren Offenbarung der Herrlichkeit Gottes rechnen. Sechstens, manchmal verstehen wir Jesu Vorgehen nicht. Verse 33 bis 44. Beim Anblick der weinenden Frau und der Juden, die sie begleiteten und mit ihr weinten, erfüllten ihn Zorn und Schmerz. Bis ins Innerste erschüttert fragte er, wo habt ihr ihn begraben? Die Leute antworteten, Herr, komm mit, wir zeigen es dir. Jesu Augen füllten sich mit Tränen. Seht, wie lieb er ihn gehabt hatte, sagten die Juden. Und einige von ihnen meinten, er hat doch den Mann, der blind war, geheilt. Hätte er da nicht auch machen können, dass Lazarus nicht stirbt? Während Jesus nun zum Grab ging, erfüllte ihn von neuem Zorn und Schmerz. Lazarus lag in einem Höhlengrab, dessen Eingang mit einem großen Stein verschlossen war. Wälz den Stein weg, befahl Jesus. Herr, wandte Martha, die Schwester des Verstorbenen, ein. Er ist doch schon 4 Tage tot, der Leichnam riecht schon. Aber Jesus sagte zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Man nahm nun den Stein vom Eingang weg. Jesus richtete den Blick zum Himmel und sagte, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich weiß, dass du mich immer hörst. Aber wegen all der Menschen, die hier stehen, spreche ich es aus. Ich möchte, dass sie glauben, dass du mich gesandt hast. Danach rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Der Tote trat heraus, Füße und Hände mit Grabbinden umwickelt und das Gesicht mit einem Tuch verhüllt. Befreit ihn von den Tüchern und lasst ihn gehen, befahl Jesus den Umstehenden. Wenn sich die Schwestern schon die Verspätung Jesu nicht erklären konnten, so verstanden sie sein jetziges Vorgehen noch viel weniger. Martha widerspricht rundweg, als Jesus handeln will. Neue Gottesherrlichkeiten liegen immer jenseits unserer bisherigen Glaubenserfahrung. Martha war nicht bereit, auf Jesus einzugehen, weil das Kommende über das von ihr bisher Erlebte weit hinausging. Auf dem Gebiet der Verwesung war die Macht Gottes durch Jesus bisher noch nicht offenbar worden. Das verhaftet sein in der Tradition verhindertes Verstehen der Martha. Das Verstehen Jesu und führte fast zum Ungehorsam, der Jesu Vorgehen dann blockiert hätte. Erst viel später sahen es dann die Schwestern ein. Jesus kommt nie zu spät. Aber vorher in dieser Situation, da konnten sie das nicht sehen und sie machten Jesus Vorwürfe. Aber sein Warten bereitet den Boden vor, auf dass wir ihn tiefer als je zuvor erkennen können und seine Herrlichkeit erfahren sollen. Das war hier der tiefere Zweck. Auch wenn das manchmal ziemlich herausfordernd ist. Und ich denke, da geht es uns gar nicht anders als der Maria und der Martha damals. Wir missverstehen Jesus, wenn wir unsere Erfahrung oder unser Vorstellungsvermögen zum Maßstab seiner Möglichkeiten machen. Er ist immer noch der ganz andere, als wir uns das so vorstellen können oder auch ja, nur eine Vorstellung dafür entwickeln können. Oft verstehen wir Jesus da deshalb nicht. In all dem, was er tut und wie er es tut oder wie er es scheinbar nicht tut. Aber wir wissen etwas, das viel kostbarer ist als alles Verständnis für Dinge, auf die wir sowieso keinen Einfluss haben. Jesus betet für uns, dass unser Glauben nicht aufhört. Paulus schreibt das in Römer 8, 30 bis 34. Und weil Gott sie für dieses Ziel bestimmt hat, hat er sie auch berufen. Und weil er sie berufen hat, hat er sie auch für gerecht erklärt. Und weil er sie für gerecht erklärt hat, hat er ihnen auch Anteil an seiner Herrlichkeit gegeben. Was können wir jetzt noch sagen, nachdem wir uns das alles vor Augen gehalten haben? Gott ist für uns. Wer kann uns da noch etwas anhaben? Er hat ja nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle hergegeben. Würde uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere geschenkt werden? Wer wird es noch wagen, Anklage gegen die zu erheben, die Gott erwählt hat? Gott selbst erklärt sie ja für gerecht. Ist da noch jemand, der sie verurteilen könnte? Jesus Christus ist doch für sie gestorben. Mehr noch, er ist auferweckt worden und er sitzt an Gottes rechter Seite und er tritt für uns ein. Wir verstehen Gottes Handeln oftmals nicht. Aber Jesus betet für uns, dass unser Glauben nicht aufhört. Gerade besonders in schwierigen Situationen. Und deshalb, ja deshalb sind wir ein Dreamteam. Jesus und ich, Jesus und du. Aber nicht, weil wir uns so immer in allem und überall und zu jeder Zeit so super gegenseitig verstehen, sondern weil er, Jesus, für mich vor Gott eintritt. Auch wenn wir Gottes Handeln nicht immer verstehen können, wissen wir, dass wir in all dem, was wir eben nicht verstehen können, von Jesus Christus, dem Sohn Gottes, gehalten werden. Das ist das Wichtigste dabei. Auch wenn wir seine Wege nicht immer verstehen. Auch wenn wir nicht immer verstehen, was Jesus uns da jetzt sagen will. Auch wenn wir nicht immer verstehen, warum Jesus jetzt gerade nicht so handelt, wie wir uns das vorstellen, wo wir doch denken, wir haben die allerbesten Absichten. Und was sollte da Jesus dagegen haben, dass wir doch seine Ansichten teilen? Trotzdem gibt es Lebenssituationen, da verstehen wir Jesus einfach nicht. Aber in all dem dürfen wir uns gerade dran festklammern, dass Jesus für uns betet, dass wir von ihm gehalten sind. Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. Amen.